Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Das geltende Bundeswaldgesetz ist fast 50 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. Deshalb soll es aktualisiert werden. Der Entwurf sorgt aber für Diskussion. Wir schildern die Kritikpunkte und fragen, wie ein neues Bundeswaldgesetz aussehen müsste, um die Wälder zu schützen. Außerdem geht es heute in Umwelt und Verbraucher um das elektronische Rezept für Patienten und die Frage, wie man Vögel im Winter richtig füttert. Wie wichtig gesunde, artenreiche Wälder und ihre Böden sind, wird auch in der aktuellen Hochwasserlage deutlich. Denn der Waldboden speichert Wasser wie ein Schwamm. Doch Wälder regulieren nicht nur den Wasserhaushalt, sie filtern auch die Schadstoffe aus Wasser und Luft. Sie sind der Lebensraum für den größten Teil der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Wälder liefern außerdem wichtige Rohstoffe und sind ein Erholungsraum, auch für Menschen, gegen Hitze im Sommer und Stress im Allgemeinen. Inzwischen ist nur noch jeder fünfte Baum in Deutschland frei von Schäden. Viele Stressfaktoren setzen dem Ökosystem Wald zu. So die Folgen des Klimawandels mit diesen zu langen, heißen und trockenen Phasen im Sommer. Aber auch die Waldbewirtschaftung ist vielerorts nicht mehr zeitgemäß. Auch deshalb soll das Bundeswaldgesetz aktualisiert werden, denn das geltende stammt aus dem Jahr 1975. Damals war der Klimawandel noch nicht spürbar, Pestizide und Überdüngung auch noch keine so große Bedrohung. Die Koalition will deshalb das Bundeswaldgesetz so ausgestalten, dass der Wald klimaresilient und zukunftsfähig wird. Doch die ersten Referentenentwürfe lassen Zweifel aufkommen, ob das neue Bundeswaldgesetz tatsächlich die notwendigen Instrumente liefert, um den Wald zu schützen. Maike Rademacher berichtet.
Die Waldbewirtschaftung soll so ausgeübt werden, dass der Wald mit seinen Ökosystemleistungen nicht erheblich beeinträchtigt werde, heißt es in dem Referentenentwurf, der seit Anfang Dezember kursiert. Doch gegen diesen Entwurf und die darin enthaltenen zahlreichen Regelungen gibt es erheblichen Protest von privaten Waldbesitzenden wie von Umweltschützern. Der Verband der Waldeigentümer AGDW lehnt eine Neuregelung sogar in Gänze ab.
Wir halten das geltende Bundeswaldgesetz für immer noch passend. Das hat sich auch in den letzten Jahren, insbesondere seit 2018 mit Beginn der Klimaschäden durch die Klimakrise im Wald, gezeigt, dass es nach wie vor eine gute Grundlage ist. Und darum sollte auch die Bundesregierung das Vorhaben ganz grundsätzlich überdenken und auch angesichts des überhaupt nicht zielführenden Entwurfs den Entwurf zurücknehmen und das Vorhaben nach hinten stellen.
Sagt Irene Seeling, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes. So schreibe der Gesetzentwurf vor, dass die Waldbesitzer beim Wiederaufforsten überwiegend einheimische Baumarten verwenden sollen. Das aber reiche nicht aus.
Wir brauchen auch bisher nicht heimische Baumarten in Deutschland. Wir brauchen 5, 6, 7 Baumarten auf der Fläche, um eben zu ermöglichen, dass zumindest 2, 3 Baumarten die nächsten Jahrzehnte überleben werden und wir dann noch Wald haben und auch noch Holz haben für das, was wir alles mit dem Holz machen wollen.
Scharf kritisieren die Waldbesitzer auch, dass künftig deftige Strafen und Bußgelder anfallen können, wenn gegen Vorschriften verstoßen wird. Bis zu einem Jahr Gefängnis und bis zu 50.000 Euro Bußgeld sind möglich.
Ich will mal ein Beispiel nennen. Mit einem Jahr Freiheitsentzug kann bestraft werden, wer eine Gefahr für die Gesundheit anderer oder den Wald per se schafft. Das ist so unbestimmt, eine Gefahr für den Wald per se zu schaffen, dass man das nur komplett ablehnen kann.
Aber nicht nur die Waldbesitzer üben Kritik. Auch die Verbände des Naturschutzes wenden sich dagegen, allerdings aus anderen Gründen. Sie wollen unbedingt eine Novelle des Gesetzes, aber mit schärferen Regelungen. Das Ziel, das Ökosystem Wald zu erhalten und wieder aufzubauen, werde so nicht erreicht, kritisiert Sven Selbert, Experte für Wald-Naturschutz beim NABU.
Es gibt zum Beispiel Kahlschlagsverbot, Paragraph 15 in dem liegenden Entwurf. Da geht es darum, dass die Kahlschläge erstmal verboten sind. Das klingt super, ist aber letztendlich hohl wie eine Christbaumkugel. Die sieht auch von außen gut aus, aber letztendlich gibt es ganz, ganz viele Ausnahmeregelungen dann, beziehungsweise erstmal Regelungen, die dann sagen, als Kahlschlag gilt überhaupt nicht.
Und Selbert zählt auf.
Also zum Beispiel kann man den Wald komplett kahlschlagen, wenn man sagt, das dient aber der Verjüngung unten drunter, wenn die schon 3 Meter hoch ist. Oder wenn man sagt, ja, das ist hier am Hang und ich schlage den Wald jetzt komplett kahl, weil da unten läuft irgendwo eine Straße und das dient der Verkehrssicherung.
Der NABU hält es auch für falsch, wenn Waldbesitzende mit vielen fremden Baumarten experimentieren. Gegen einige fremde Bäume sei nichts einzuwenden, wohl aber gegen flächige Anpflanzungen, wie mit der Douglasie, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Die werde als besonders robust gegen Trockenheit gehandelt, aber...
Sie ist auch sehr schlecht für den Wasserhaushalt. Das heißt, unter den Douglasien ist es sehr, sehr trocken. Das heißt, die halten vielleicht ein bisschen mehr aus, aber letztendlich trocknen die auch den Waldboden unter den Bäumen sehr stark wieder aus. Das heißt, das Problem der Wasserknappheit, wie wir es jetzt in den letzten 5 Jahren in vielen Bereichen Deutschlands hatten, wird mit der Douglasie sicherlich nicht verringert.
Die Kritik fällt auch deswegen so scharf aus, weil das alte Bundeswaldgesetz einen eher lockeren Rahmen bildete. Die Details legen derzeit die Landeswaldgesetze fest, von der Baumartenwahl bis zu Bußgeldern. Diese Regelungen fallen unterschiedlich aus. Das neue Bundeswaldgesetz soll dagegen deutlich detaillierter werden und damit maßgeblich für die Landeswaldgesetze. Sie müssten dort angepasst werden, wo die Landesregelungen schwächer sind. Derzeit befindet sich der Entwurf noch in der Ressortabstimmung der Bundesregierung. Bereits jetzt hat es zwischen dem ersten und dem zweiten Entwurf zahlreiche Änderungen gegeben. Weitere werden folgen, denn das Gesetz muss noch in die Anhörung der Länder und der Verbände. Noch im Oktober ging das Ministerium davon aus, dass das Kabinett das Gesetz bis Ende März beschließt. Ob man dieses stramme Zeitziel angesichts der Kritik schafft, ist offen.
Maike Rademacher berichtete, das alte Bundeswaldgesetz von 1975 ist noch immer das aktuelle. Das neue, über deren Entwurf nun diskutiert wird, soll eigentlich die Instrumente liefern, um die Wälder an die aktuellen Herausforderungen anzupassen, wie eben an die Folgen des Klimawandels. Wie das Bundeswaldgesetz aussehen müsste, darüber möchte ich nun mit einem Wissenschaftler sprechen, mit dem Biologen Professor Pierre Ibisch vom Fachbereich für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Herr Ibisch, sind denn in dem Referentenentwurf genug Anreize geschaffen, um wieder einen artenreichen Wald zu schaffen?
Ja, guten Morgen, Frau Wecke. Erstmal vielleicht die Feststellung, dass ich mich schon darüber freue, dass jetzt dieser neue Entwurf überhaupt zur Diskussion steht. Das ist wirklich überfällig, weil doch auch in der Wissenschaft einiges passiert ist und auch die Ökosysteme im Rahmen der Klimakrise, Biodiversitätskrise ein bisschen mehr in den Fokus genommen werden. Insofern, glaube ich, braucht man nicht diskutieren, dass wir ein neues Waldgesetz benötigen, in dem jetzt auch Konzepte vorkommen wie Ökosystem. Das ist ja schon mal eine wichtige Neuerung. Und da würde ich auf Ihre Frage antworten, sagen, es reicht nicht, einen artenreichen Wald zu haben. Wir müssen wirklich sprechen über funktionierende Ökosysteme. Und unsere Wälder sind zu vielfältig unter Druck durch Zerschneidung, Belastung aller Art, Biomasse, Entnahme. Die Böden sind in einem schlechten Zustand, der Wasserhaushalt ist gestört. Und insofern ist es wirklich nötig für ein funktionierendes Ökosystem, das jetzt irgendwie in dieser Klimakrise besteht, sehr ganzheitlich entsprechende Regelungen zu formulieren. Da bin ich nur teilweise glücklich. Tatsächlich sind Schutzgüter benannt wie Böden mit ihrer Bodenlebewelt oder auch das Mikroklima. Das ist neu, das ist wichtig. Aber die konkreten Regelungen, die sind dann gar nicht konkret genug oder die sind dann gekennzeichnet durch Öffnungsformulierungen, wie etwa, wenn da steht, Waldboden ist so weit wie möglich zu schonen oder die Verdichtung des Waldbodens sollen so weit wie möglich vermieden werden, Erosion soll möglichst vermieden werden, ist das natürlich nichts, womit man etwas anfangen kann, etwa vor Gericht. Es ist nicht einklagbar.
Das heißt, das sind fromme Absichtsbekundungen. Was müsste denn konkret festgeschrieben werden, um die Wälder besser gegen diese Wetterextreme, wie jetzt zum Beispiel diesen Dauerregen, zu schützen?
Im Grunde ist das, was gut wäre für ein funktionierendes Ökosystem, für die Biodiversität. Und das sind nicht nur Arten oberirdisch, das sind nicht nur die Bäume, das sind etwa die Bodenlebewesen. Alles das, was gut wäre für die Biodiversität, wäre auch sinnvoll im Kontext des Bodenschutzes und des Wasserhaushaltes und damit dann der Klimawandelanpassung. Das heißt, wir müssten schauen, die Wälder möglichst dicht zu halten, in der Lage, sich selbst zu regulieren, in Bezug auf ihr Mikroklima, Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen auszugleichen. Im Boden müssen die Mikroorganismen, das Mikrobiom lebendig gehalten werden. Und das geht etwa nur durch eine geeignete Bedeckung, eine Auflichtung des Kronraums um bis zu 50%, das wäre möglich nach diesem Entwurf, ist viel zu viel, weil tatsächlich dann an heißen Sommertagen schwere Schädigungen eintreten, der Wald geschwächt wird. Und dann ist es gar keine Frage, wie viele Baumarten man dahin pflanzt, sondern ob das System als Wald überhaupt bestehen kann.
Können Sie es nochmal konkretisieren, wie man dieses System als Wald mit seinem Boden, mit seinen Bodenlebewesen so stärken kann, dass es eben diesen Klimaextremen besser entgegentreten kann?
Wissenschaftliche Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Kronraumöffnung bei Holzentnahme bis 20-30% vielleicht geht. Das hängt dann auch tatsächlich vom
Blätterdach. Das heißt einfach Lücken, ne? Lücken im Blätterdach. Kronraumöffnung klingt so, so ein bisschen abstrakt. Genau.
Ja, also das ist eben ganz wichtig, das Waldinnenklima zu erhalten. Und das ist ganz wichtig, angemessen Mengen von Totholz zu erhalten. Und das ist bislang nicht der Fall und ist jetzt auch in diesem Gesetz nicht vorgeschrieben. Und ja, noch problematischer eigentlich der Umgang mit geschädigten Waldflächen, was ja im Moment das entscheidende Thema ist, auf Hunderttausenden von Hektar schon Forsten zusammengebrochen. Und wenn sie dann dort das Totholz und die geschwächten Bäume flächig entfernen, wird das System auf Jahrzehnte und vielleicht länger geschwächt und eine Wiederbewaldung ist nicht möglich. Und entsprechend brauchen wir da andere Regelungen, die vorsehen, dass, ich würde sagen, mindestens 50% der Biomasse auf der Fläche erhalten bleibt. Der aktuelle Entwurf spricht von 5%. Das ist natürlich viel zu wenig.
Das heißt, es wird viel zu viel rausgeräumt aus dem Wald.
Ganz genau, weil man das System irgendwie sehr technisch versteht. Nackte Fläche, Bäume werden draufgepflanzt, kriegt man Wald zurück. Aber so funktioniert halt ein Ökosystem nicht. Und nebenbei sind dann auch diese weiteren Schäden zu beobachten, Folgeschäden auch mit volkswirtschaftlicher Relevanz oder wo es um Sicherheit geht. Aktuell haben wir die Überflutung, weil es tatsächlich zu diesen Dauerregen kommt. Aber natürlich spielen dann auch Böden eine Rolle, die verdichtet sind. Böden, die, wenn sie zum Beispiel beräumt sind von Biomasse, keinen gesunden Wald tragen, einen erhöhten Oberflächenabfluss zeigen. Und dann haben wir tatsächlich eine Verschlechterung von Klimawandelfolgen und dem ist entgegenzuwirken.
Jetzt gibt es ja diese Forste, die der Dürre zum Opfer gefallen sind und dem Borkenkäfer. Der Umgang mit diesen Kahlschlägen, der wurde auch schon im Beitrag gerade kritisiert. Ich nehme an, Sie stoßen da ins selbe Horn, oder?
Ganz genau, aus verschiedenen Gründen, denke ich. Zum einen gibt es keine Evidenz, dass es irgendwo gelungen sei, den Borkenkäfer zu bekämpfen, dadurch, dass man die Biomasse entfernt hat. Klar, der ist dann weg, wenn kein Holz mehr da ist. Zum anderen werden die schweren Schäden angerichtet. Es ist nicht nur die Biomasse, die fehlt als Schirm, als Schutz auf dem Boden. Das Ganze geht ja einher auch mit Befahrung. Und das ist ein anderes wichtiges Thema, auch im Rahmen der regulären Forstwirtschaft haben wir viel zu viele Wege im Wald, viel zu viele Rückegassen, teilweise 15, 20, 25% des Waldes ohne Bäume. Ja, und da gibt es jetzt neue Regelungen in diesem Entwurf, die vorsehen, bei Neuanlage von Rückegassen irgendwie unter 10% zu bleiben. Das ist gut, aber die entscheidende Frage ist ja, was ist mit den existierenden Flächen, die schon so stark zerschnitten sind natürlich auch. Das machen ja diese Befahrung aus Bodenverdichtung, Störung der Mykorrhiza, der Wurzelnetzwerke. Und das muss zurückgebaut werden, wenn wir den Wald tatsächlich stärken wollen und anpassungsfähig machen wollen.
Sie fordern ja auch mehr Transparenz beim Waldmonitoring. Warum ist das wichtig?
Ja, da muss ich mich schon sehr wundern über die Waldeigentümer. Die sagen jetzt immer irgendwie, die Sau wird nicht vom Wiegen fett. Aber natürlich, in dieser krisenhaften Situation müssen wir doch verstehen, welche Behandlungen wie auf den Wald wirken, wo die Vitalität zurückgeht in extremen Sommern. Und da haben wir die Technologie längst zur Verfügung. Das ist digitale Technologie, Satelliten, die hier alle paar Tage oder jeden Tag über uns fliegen, Daten liefern. Es gibt Cloud Computing, was uns erlaubt, irgendwie ohne dass man terabyteweise Daten herunterlädt auf seinen Rechner, Analysen durchzuführen, um dann flächenscharf zu sehen, wo sozusagen geht auch die Vitalität zurück. Man kann den Strukturreichtum erkennen, den Wassergehalt, die Biomasse, viele Dinge, die wir natürlich sehr zeitnah verfolgen müssen. um adaptiv managen zu können, aus Fehlern zu lernen und tatsächlich ja tastend auch in diese ungewisse Zukunft zu gehen.
Wie das neue Bundeswaldgesetz eigentlich ausgestaltet werden müsste und welche Herausforderungen auf unsere Wälder zukommen, das schilderte mir Professor Pierre Ibisch vom Fachbereich Naturschutz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Danke dafür.
Dankeschön.
Nach mehr als 2 Jahren Testzeit müssen nun ab dem 1. Januar alle Arztpraxen elektronische Rezepte ausstellen. Sie lösen das bisher bekannte rosafarbene Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente ab. Dieses Rezept soll dann die Abläufe in den Arztpraxen vereinfachen. Was es aber für die Patienten in der Praxis bedeutet, das schildert uns Tom Funke.
Für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten bedeutet das elektronische Rezept, kurz E-Rezept, eine gewisse Umstellung beim Arztbesuch. Statt des rosa Rezeptes auf Papier kann das E-Rezept gleich auf 3 verschiedenen Wegen zur Apotheke kommen, erklärt Hennes Naumann, zuständiger Produktmanager bei der Nationalen Agentur für Digitale Medizin, kurz Gematik.
Zum einen können Patienten mit ihrer Gesundheitskarte in der Apotheke direkt die Medikamente einlösen, indem dort die Karte gesteckt wird in der Apotheke. Zum anderen besteht weiterhin ein gesetzlicher Anspruch auf einen Ausdruck in der Arztpraxis. Den kann man dann einfach mitnehmen in die Apotheke. Die Apotheke scannt den Ausdruck ab und kann dann ebenfalls auf die Medikamente zugreifen. Und für alle, die ganz digital unterwegs sein möchten, gibt es eine App. Und mit der App kann jeder Patient auf die eigenen E-Rezepte zugreifen.
Und so dann selber entscheiden, wann und wo Rezepte eingelöst werden sollen. Über die App kann ein Rezept auch an Online-Versandapotheken geschickt werden. Eine Funktion, die besonders auf dem Land sinnvoll sein kann, wo der Weg zur nächsten Apotheke weit ist. Zudem können Ärztinnen und Ärzte Verordnungen auch gleich auf das Handy senden. Das spart mitunter auch den Weg zum Arzt. Doch am häufigsten wird das E-Rezept wohl per Gesundheitskarte zur Apotheke vor Ort kommen. Dabei ist es wichtig zu wissen, E-Rezepte werden nicht auf der Gesundheitskarte, sondern auf besonders gesicherten Servern gespeichert. Um E-Rezepte auszustellen, müssen sich Ärztinnen und Ärzte ausweisen und Rezepte müssen ähnlich wie bisher analog auch digital unterschrieben werden. Das alles passiert über die Praxissoftware und soll im besten Fall nicht länger als bisher der Ausdruck eines analogen Rezeptes dauern. Hennes Naumann von der Gematik beschreibt weitere Vorkehrungen beim Datenschutz.
Durch die zentralen Dienste, die von der Gematik bereitgestellt werden, wird sichergestellt, dass die Verarbeitung der Daten nur in Deutschland passiert. Hier sind entsprechende Anforderungen an eine sichere Infrastruktur natürlich gestellt und umgesetzt. Das heißt, redundante Systeme, die in verteilten Rechenzentren hier diesen Dienst darstellen, sodass hier der Datenschutz und auch die Datensicherheit jederzeit gewährleistet werden.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Aus deren Kreisen heißt es, das E-Rezept sei so sicher wie möglich. Die Schutzmechanismen seien geeignet, den Zugriff von Unbefugten zu verhindern, aber eine 100%ige Sicherheit gebe es nicht, wie nirgends im Leben. Man müsse jetzt aber endlich auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Chancen, die das E-Rezept bietet, sieht zwar auch der Apotheker Sebastian Berges, stellvertretender Vorsitzender des Apothekenverbandes Nordrhein und Inhaber einer Apotheke im Kölner Stadtteil Sülz. Etwa können Doppelverordnungen verhindert und das Medikamentenmanagement insgesamt verbessert werden. E-Rezepte seien zudem, wenn Apotheken erst einmal genügend Erfahrung gesammelt hätten, schneller einlösbar als die klassischen rosa Rezepte. Doch Berges macht darauf aufmerksam, bei einem Ausfall der Internetverbindung,
da sind sie einfach nicht mehr handlungsfähig. Und das ist eine Riesenschwachstelle hier in dem System. Da haben sie keine Möglichkeit, wenn sie nicht ein Papierkopie vor sich haben, dann manche Patienten wissen dann gar nicht, was sie genau verordnet bekommen haben. Und dann ist der Patient tatsächlich nicht zu versorgen.
Genau dies sei ihm vor kurzem passiert. Dann müsse man aufwendig mit dem Arzt kommunizieren, was nicht immer schnell möglich sei. Bei Problemen hätten Arztpraxen und Apotheken aber viele Ansprechpartner, zum Beispiel auch die Gematik. Wenn so ein Notfall auf ärztlicher Seite passiert, stellt die Kassenärztliche Bundesvereinigung klar, gibt es immerhin eine Alternative. Sind die technischen Voraussetzungen für ein E-Rezept nicht gegeben, treten Soft- oder Hardwareprobleme auf oder ist das Internet nicht erreichbar, können Ärztinnen und Ärzte auch weiterhin ein rosa Rezept auf Papier ausstellen.
Tom Funke zum neuen E-Rezept.
Deutschlandfunk. Selbermachtipp.
Es ist Winter, auch wenn es gerade nicht so aussieht und das Futterangebot für Vögel ist gering. Da sind verlässliche Futterstellen auf Balkonen und in Gärten eine willkommene Unterstützung. Brot und Essensreste schaden aber den Wildvögeln. Damit sie optimal versorgt sind, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Der NABU Köln hat artgerechtes Vogelfutter selbst zusammengemixt und Sabine Krüger war für uns dabei.
Im Innenhof des Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, stehen auf einem Biertisch ein elektrischer Zweiplattenherd, eine Waage, Tüten mit Nüssen und Sämereien sowie mehrere Blöcke Fett. Der ornithologische Arbeitskreis trifft sich, um Vogelfutter zu mischen und in Tassen zu füllen. Denn zum Füttern sollten keine tiefen Becher verwendet werden, erklärt die Biologin und NABU-Mitarbeiterin Jana Romero.
Das geht so ein bisschen gegen das Sicherheitsbedürfnis der Vögel. Wenn die da mit dem ganzen Kopf drin stecken, können die nicht sehen, was um sie herum passiert. Deshalb bevorzugen wir immer diese kleinen Tässchen.
In die kommen gleich, im Verhältnis 1:1, Fett und Trockenfutter.
Wir haben hier gefiddelte Erdnusskerne, zarte Haferflocken und das für alle Vogelarten, was dabei ist, haben wir getrocknete Insekten, also Mehlwürmer. Wir haben ungeschwefelte Rosinen, verschiedene Saaten, Sonnenblumenkerne.
Sonnenblumenkerne und Erdnüsse sind erfahrungsgemäß die Renner bei den Vögeln und die Erdnüsse geben der Masse die nötige Festigkeit. Das Trockenfutter wird in den Topf geschmolzenen Fetts geschüttet. Der NABU Köln nimmt Kokosfett statt Schweineschmalz, wegen des Geruchs und aus Rücksicht auf die VeganerInnen unter den Ehrenamtlichen. Das Fett dürfe nicht zu heiß werden, betont Birgit Röttering, Geschäftsführerin des NABU Köln.
Es muss natürlich schmelzen, das ist klar, aber es sollte nicht kochen, nicht blubbern.
Das ist auch wichtig für diejenigen, die lieber mit Schweineschmalz oder Rindertalg vom Metzger arbeiten. Denn je heißer das Fett, desto mehr stinkt es. Fett vom Metzger muss man meist vorbestellen und man sollte es dort auch durch den Fleischwolf drehen lassen. Jana Romero ergänzt.
Da kommt noch ein Schuss Rapsöl rein, der ist ganz wichtig für die Geschmeidigkeit. Ohne das Rapsöl wird die Masse bröckeliger und wenn die dann Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, dann zerfällt das. Mit dem Rapsöl bleibt das als eine Masse in der Tasse drin.
Birgit Röttering rührt alles zu einer flüssigen Masse zusammen.
Ich fülle jetzt mit einem Löffel die flüssige Masse in die Tasse und stecke dann später den Stock unten noch dazu.
Allerdings erst, wenn die Masse schon etwas erkaltet, aber noch nicht fest ist. Der Stock ist ein Bambusröhrchen, das als Ansitzstange dient. Idealerweise ragt es ca. 10 cm aus der Tasse und zwar auf der Seite gegenüber vom Henkel.
Und dann wird das langsam trocken. Und dann können wir das in den nächsten Tagen schon verwenden.
Statt in Tassen kann man die Körnerfettmischung auch in halbe Kokosnussschalen füllen und aufhängen. Die Mischung vom NABU Köln ist sowohl für Weichfutterfresser als auch für Körnerfresser geeignet. Manche Vögel können sich allerdings nicht an eine Tasse hängen, sondern picken vom Boden. Für sie ist das klassische Futterhaus geeignet, das viele im Keller haben, oder einfach einen Blumentopfuntersetzer. Beides sollte man aber täglich reinigen, damit sich keine Krankheiten übertragen.
Ich würde solche Futterstellen genauso wie Wassernäpfe einfach nur mit heißem Wasser mal durchspülen, nicht mit irgendwelchen chemischen Reinigungsmitteln oder so drangehen.
Die Bodenpicker sind meist Weichfutterfresser wie Amsel, Rotkehlchen und Heckenbraunelle. Sie freuen sich über Beeren und Samen wie zarte Haferflocken, ungeschwefelte Rosinen sowie Äpfel und Birnen, entweder getrocknet oder frisch. Frisch bitte als ganze Frucht. Kleine Stücke können gefrieren und Magenprobleme verursachen. Körnerfresser und Allesfresser, also Buchfink, Stieglitz und Spatz, können auch härteres knacken, wie Sonnenblumenkerne, Hanfsamen und gehackte, ungesalzene und ungeröstete Nüsse. Fehlt nur noch Wasser zum Trinken, in einem Blumentopfuntersetzer. Der Lohn sind schöne Vogelbeobachtungen.
Meine Lieblingsbeobachtung war ein Rotkehlchen, was sich aus dieser Futtermischung immer die Rosinen rausgepickt hat.
Das kommen auch so ganze Scharenvögel, zum Beispiel Stare.
Viel, viel besser als Fernsehen.
Sabine Krüger erklärte uns, wie Vogelfutter am besten selber gemacht wird. Und diese aktuelle Meldung passt dazu auch noch sehr gut. Der Naturschutzbund NABU, wie soeben gehört, ruft für das erste Januarwochenende wieder zur Vogelzählung auf. Die Stunde der Wintervögel ist dieses Jahr am 5. bis zum 7. Januar. Das hat der NABU soeben in Berlin mitgeteilt. Aufgerufen wird dazu, während einer Stunde Vögel zu zählen, die im Garten, im Park oder vor dem Fenster zu sehen sind. Und die können dann online oder telefonisch gemeldet werden. Damit sagt Britta Fecke, danke fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.